Ja, schön, dass wir Ostern feiern dürfen. Zeichen und Wunder. Ich glaube, jeder hat es schon mal in irgendeiner Form erlebt. Eine Heilung, eine Bewahrung, irgendein Zeichen vielleicht, ein Wort, was einen irgendwie angesprochen hat. Es gab mal einen Schlager dazu, vielleicht ein bisschen schnulzig, aber ich finde, es steckt doch ein Stück Wahrheit drin. Katja Epstein, 1970, Wunder gibt es immer wieder. Also Augen auf, Gott schenkt immer wieder Zeichen und Wunder. Worum soll es heute Morgen gehen? Es geht um das Ziel. Das stimmt. Es geht um Gottes Ziel, es geht um den Weg dorthin und es geht um die Leute, die am Start sind. Und bevor wir starten, bete ich nochmal ganz kurz. Ja, Herr, ich möchte dir danken dafür, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, dass es das bewirkt, was du dir vorgenommen hast. Und ich bitte dich, segne du Reden, Hören und auch Tun. Amen. Ja, Gottes Ziel. Ich weiß nicht, ob ihr zu der Sorte Mensch gehört, wenn ihr ein Buch habt, dass ihr dann schon mal so nach hinten blättert und guckt, was steht so am Ende drin, wie geht das Ganze aus und dann entscheidet, naja, lese ich es jetzt oder lese ich es nicht, soll ja schon mal vorkommen. Oder bei einem Film, dass man halt guckt, was ist es für eine Kategorie von Film, ist es ein Drama, ist es ein Krimi, endet es mit einem Happy End oder eher traurig, dramatisch. Und dann entscheidet man, naja gut, guckt man nicht. Vermutlich denkt ihr jetzt bei der Reihenfolge Ziel, Weg, Start, ups, ist da was verrutscht. Ich habe es aber bewusst so gewählt, um nochmal etwas zu verdeutlichen. Und deswegen gehen wir dann den umgekehrten Weg. Es lohnt sich in dem Zusammenhang, den Schluss des Johannesevangeliums sich anzuschauen, denn ich finde, dort sind zentrale Verse, die etwas über das Evangelium aussagen, über die Absicht von Jesus und sie sind eine Ermutigung und eine Einladung für den Glauben. Dort heißt es, Johannes 20, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber, Zeichen und Wunder, sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Zwei Begriffe stechen hier förmlich ins Auge. Ich habe sie noch mal ein bisschen markiert und habe mir gedacht, heute mache ich dem Peter mal eine Freude. Ich habe die Elberfelder Bibel mal genommen. Elberfelder Studienbibel, da steht noch mal ein bisschen was zur Erklärung über Glauben, über Leben. Was ist gemeint mit Glauben? Glauben ist ein Überzeugtsein von, ein Glauben an, also konkret Glauben an Jesus Christus, dass er der Sohn Gottes ist. Und der zweite Begriff, das Leben, da geht es um einen anderen Begriff für Leben, als wir ihn sonst kennen. Jeder denkt vielleicht jetzt an Bio, das Leben, Biologie, Lehre vom Leben. Und der steht aber hier nicht, sondern hier geht es um Zoe. Und Zoe ist ein anderes Leben, ein noch wertvolleres Leben. Gemeint ist das ewige Leben, das Jesus durch sein Leiden, durch sein Sterben, durch seine Auferstehung ermöglicht hat. Er sagt ja auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Und Gott schenkt durch Jesus dieses wertvollere, ewige Leben im Glauben an Jesus. Und damit Menschen an dieses Ziel gelangen und das ewige Leben bekommen, schenkt Gott immer wieder Zeichen und Wunder. Und eins der größten Zeichen und Wunder, die er bewirkt hat, ist die Auferstehung. Marie hat es jetzt in der Deko noch ergänzt. Unten die Tafel, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht die Städte, wo sie ihn hinlegten. Christus ist auferstanden, das größte aller Wunder. Der Tod wird damit nicht das letzte Wort haben. Er kann seine Beute nicht behalten. An den Kindern Gottes wird er sich die Zähne ausbeißen. Jesus ist Sieger. Wir singen es in einem Lied. Jesus Christus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Darum wähle ich ihn. Er gab meinem Leben Sinn und ewiges neues Leben. Darum singe ich froh von ihm. Jesus Christus, gestern und auch heute und derselbe auch in Ewigkeiten. Fasse seine Hand, er will dich führen, er hält dich für alle Zeiten. Gott möchte uns so viel schenken, er hält so viel für uns bereit. Und damit wir dieses Ziel erreichen, damit wir auf ihn aufmerksam werden, damit wir glauben, darum schenkt er immer wieder Zeichen und Wunder. Der zweite Punkt, der Weg. Diese beiden Begriffe, Zeichen und Wunder, wiederholen sich jetzt immer wieder. Aber was steckt eigentlich dahinter? Peter, jetzt mal nicht die Elberfelder, sondern das Bibellexikon, jetzt wird es noch mal massiver. Zeichen, Erkennungszeichen. Wir denken vielleicht an den Fisch, am Auto oder Micha hat eben schon mal einige Zeichen in der Bibel auch zur Zeit Noahs und zur Zeit Moses genannt. Vielleicht bei Noah der Regenbogen am Firmament. Und mit den Zeichen hat Gott etwas Bestimmtes vor. Er will damit etwas erreichen. Und zwar, dass Glauben geweckt oder gefestigt werden soll. Nochmal jetzt zur Zeit von Mose. Das Volk Israel zieht durch die Wüste, die Wolken und Feuersäule vor Augen, also ein sichtbares Navi, aber auch ein Zeichen für die Nähe Gottes. Und was macht das Volk? Sie murren, sie sind ungehorsam und werden von Schlangen gebissen. Der nächste Schritt, sie sollen auf eine eiserne Stange blicken, damit sie gerettet werden, wenn sie denn glauben. Aber viele nutzen es nicht und sterben. Auch der Pharao bekommt Zeichen und erlebt Wunder. Mose geht zu ihm, er zeigt seinen Stab, schmeißt den hin und der Stab wird zur Schlange und später wieder zurück. Seine Hand, sie wird aussätzig und später wieder rein. Zeichen und Wunder, was bewirkt sie beim Pharao? Er verstockt sein Herz und glaubt nicht. Die Wunder. Immer wieder wirkt Gott Wunder. Wir denken an das Lawinenunglück oder dieses Fastunglück mit dem Flugzeugabsturz. An Wundern können wir erkennen, dass Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar wird. Sie soll uns die Augen öffnen für Gottes Handeln. Gott tut etwas Großes. Aber nicht das Wunder selbst ist das Große, sondern der dahinter steckt, der dieses Wunder bewirkt. Gott steht über den Naturgesetzen. Zeichen und Wunder werden verblassen. Christus bleibt. Wunder sollen deutlich machen, dass Gottes Reich schon nahe herbeigekommen ist. Wunder bringen nicht nur ins Staunen, sie lassen uns nicht neutral, sondern sie rufen uns zu einer Entscheidung auf. Entweder man wagt Glauben oder man entschließt sich wie der Pharao zum Unglauben. Zeichen und Wunder, mal konkret, was könnte das alles sein? Wir haben es tagtäglich vor Augen, Gottes Schöpfung, die jetzt gerade im Moment so toll aufblüht, die Erde, die Pflanzen, die Tiere und als Krönung der Mensch. Gottes Fazit am 6. Schöpfungstag, es war sehr gut. Oder wie es David sagt, Psalm 139, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Ein weiteres Zeichen, Krankenheilung. Blinde werden sehend, Aussätzige werden rein, Lahme können wieder gehen. Oder ein weiteres Wunder, Jesus ist Herr über Wind und Wellen. Ein Wort reicht und es geschieht. Der Wind verstummt, die Wellen können den Jüngern nichts mehr anhaben. Jesus setzt sich darüber hinweg und geht auf dem Wasser. Auch ein Wunder ist es, dass Jesus als Sohn Gottes Sünden vergibt. Für den Sohn Gottes normale Praxis. Für die Pharisäer und Schriftgelehrten Gotteslästerung schlechthin. Auch dass Jesus Dämonen austreibt, ein Wunder. Tote werden wieder auferweckt, wie wir es zum Beispiel bei Lazarus erfahren haben. Und das Herzstück aller Wunder, die Auferstehung. Aber damit noch nicht genug, ich hatte es schon gelesen, noch viele weitere Wunder wurden aufgeschrieben und noch mehr, die nicht aufgeschrieben wurden. Und dieses Handeln Jesu würden ganze Bibliotheken füllen, die wir aber gar nicht in der Bibel wiederfinden. Zeichen und Wunder. Warum sind sie so wichtig? Sie sind typisch für Gottes Reich. Immer wieder schwappt etwas von diesen Zeichen und Wundern, was also in Gottes Welt absolut normal ist, in unsere Welt hinein. Theologen würden jetzt sagen, das ist ein schon jetzt. Also es reicht so in unsere Welt hinein. Es hat schon begonnen, es hat angefangen. Und Gottes Gemeinde ist ein Modell, ein Abbild davon. Ich hatte es in der Predigt mal gesagt. Und in Gottes Reich herrschen andere Maßstäbe. Demut, Geduld, Liebe, Barmherzigkeit und noch vieles mehr. Aber vollkommen wird es erst sein, wenn Jesus wiederkommt, wenn er seine Herrschaft endgültig antritt. Noch ist nicht alles erfüllt. Noch herrschen noch Krankheit und Sünde. Aber Gott tritt ihm immer wieder schon einmal entgegen. Und damit das die Menschen erkennen, schenkt er Zeichen und Wunder. Ich finde es spannend, bei Besuchen zu erfahren, wie Menschen zum Glauben gekommen sind. Und da gibt es ganz unterschiedliche Lebensbiografien. Die einen haben die FEG-Gene quasi schon mit der Muttermilch aufgesogen, gell Martina? Es war für sie ein längerer Prozess, man ist irgendwie so hineingewachsen. Man kann das gar nicht mehr so richtig benennen, wann dieser Zeitpunkt war, wo man Kind Gottes geworden ist. Und für andere ist es, bäm, ein Erlebnis, irgendwie etwas Einschneidendes in der Biografie, wo man vielleicht noch das Datum weiß, wo Gott aber ganz individuell vorgeht. Er kennt deine Lebensgeschichte, er hat meine Lebensgeschichte geschrieben und manchmal muss man auch diese Zweifel beiseite schieben. Und damit das geschieht, schenkt er immer wieder Zeichen und Wunder. Gucken wir uns jetzt nochmal das Zeichen der Auferstehung an. Und hier habe ich mich so ein bisschen an Johannes 20 entlang gehangelt. Gott geht ganz individuell auf den Einzelnen ein. Da lesen wir zum einen von Maria Magdalena. Sie wird von Jesus angesprochen. Sie denkt aber, es sei der Gärtner. Er kennt ihn nur dann an seiner Stimme. Und ihr Bekenntnis daraufhin, Rabuni, Meister. Oder das sind Petrus und Johannes. Sie sind zunächst am Grab und dort sehen sie dann sorgfältig zusammengefaltete Grabtücher. Das Schweißtuch liegt sogar getrennt davon. Also kein Grabraub. Lukas 24, die Emmaus-Jünger. Ihnen wird Leben und Sterben Jesu anhand von der Schrift erklärt. Und es heißt dann, musste Jesus nicht solches leiden? Oder wir hatten es zu Beginn gesehen bei dem Film, bei der Sequenz, wo Thomas sogar die Wundmale hätte berühren dürfen. Im Film hat er es. Ich behaupte mal, so weit ist es eigentlich gar nicht mehr gekommen. Jesus erlaubt es. Aber Thomas sagt dann, mein Herr und mein Gott, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Oder Jesus begegnet Paulus vor Damaskus. Er befreit ihn von seiner Blindheit, religiös verstockt. Und dann wird er tatsächlich auch noch körperlich blind. Und Jesus tritt ihm in den Weg. Wie ist Jesus dir begegnet? Was war für dich ausschlaggebend, dass du glaubst? Verschiedene Ereignisse, die sich in deinem Lebenslauf zusammenfügen, das Zeugnis von anderen, ein Glaubensvorbild aus der Bibel oder jemand aus der Gemeinde? Oder steckst du vielleicht gerade fest? Brauchst du noch ein wenig Hilfe, damit du auf der Strecke weiterkommst? Was steckt eigentlich hinter der Auferstehung? Ein zentraler Begriff. Und dieser Begriff reift schon relativ früh im Alten Testament. Auch da hören und lesen wir von der Auferstehung. Zunächst einmal Psalm 16, wo David dann sagt: Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen, mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Tot zu sein bedeutet, getrennt von Gott zu sein. Der Tod gilt als Feind für den Menschen. Oder Jesus selbst bezieht sich auf Jona, auch wieder ein Zeichen, von dem er spricht, das den Juden gegeben ist. Was war passiert? Jona war 3 Tage im Bauch des Fisches, was dem Totenreich gleicht, aber am 3. Tag wieder im Lande der Lebendigen. Oder auch bei Hiob, Hoffnung keimt auf, als er sagt: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wir haben es am Mittwoch noch bei der Trauerfeier gehört. Der Herr hat die Macht über Tod und Leben. Hanna widmet ihm im Tempel von Silo ein Lobgesang und sie sagt dann: Er führt herab und wieder herauf. Noch konkreter wird es dann im Buch Daniel. Daniel spricht jetzt von einer doppelten Auferstehung. Für die, die im Buch des Gottes stehen, des Lebens stehen, zum ewigen Leben, und für die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Dann kommt noch etwas Interessantes. 3 Auferweckungen werden im Alten Testament berichtet. Elia erweckt den Sohn der Witwe von Zarpat zum Leben. Auch Elisa macht dies mit einem toten Jungen. Und dann ein 3. Mal, als ein Leichnam auf den toten Elisa gelegt wird, dann wird der Leichnam wieder zum Leben erweckt von dem anderen. In Christus wird diese Hoffnung auf die Auferstehung noch konkreter. Sie ist in ihm fest verankert. In jedem Evangelium lesen wir zum Schluss von der Auferstehung. Paulus widmet in 1. Korinther 15 sage und schreibe 58 Verse der Auferstehung. Und auch Jesus hat Außerordentliches bewirkt. Auch hier hören wir wieder von 3 Auferweckungen. Die Tochter des Jairus, der Jüngling von Nain und Lazarus, der Freund von Jesus. Nach seinem Wirken ist Jesus nicht nur Teil der Auferstehung, er ist die Auferstehung. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, so sagt er es zur Martha. Nach seiner Auferstehung wird Jesus mehrfach gesehen, aber die Leute sind skeptisch, sie haben Zweifel, aber sie erleben Zeichen und Wunder. Auferstehung. Warum ist sie eigentlich so wichtig? Ich habe mal ein paar Punkte aufgelistet, auf die Paulus in 1. Korinther 15 auch eingeht. Damit auch wir Hoffnung haben nach der Auferstehung. Und damit der Tod nicht das letzte Wort hat. Dass der Tod besiegt ist, dass er uns nicht festhalten kann. Es hat mich heute Morgen gefreut bei der stillen Zeit. Im Lehrtext steht heute: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Johannes 14. Jesus hat damit dem Tod den Stachel genommen, den Schrecken, das Gift. Es tut noch weh, aber es hat nicht mehr diese Endgültigkeit. Ohne Auferstehung wäre unser Glaube null und nichtig. Dann wären wir nicht versöhnt mit Gott, dann wären wir noch in unseren Sünden. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, ganz ehrlich, dann könnten wir unseren Glauben in die Tonne klopfen. Dann könnten wir eigentlich auch das Predigen sein lassen. Dann wäre unser Glaube vergeblich. Ohne Auferstehung wären wir einem Phantom hinterhergeeilt, einem Wunsch, einer Verheißung aus dem Alten Testament, die nicht eingetreten wäre. Dann wären die Verkündiger Lügner. Gottes Wort wäre nicht wahrhaftig. Dann würde Gott seine Zusagen nicht halten. Wenn wir nur allein in diesem Leben hofften, dann sagt Paulus, dann wären wir ehrlich gesagt ganz schön arme Kreaturen. Um es mal mit unseren Worten zu sagen, arme Würstchen. Dann hätten wir keine Hoffnung. Dann könnte man jetzt noch einmal Party machen, essen, trinken und das war's dann. Alles andere wäre sinnlos. Gott sei Dank aber ist Jesus von den Toten auferstanden. All das, was Paulus hier als Worst-Case-Szenario auflistet, ist nicht eingetreten. Christus ist auferstanden. Er hat den letzten Feind, den Tod, besiegt. Johannes formuliert es so: Sie werden das Leben und volle Genüge haben. Leben, Zoe, dieses wertvolle Leben, ewige Leben. Und das erwartet uns nicht nur in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit, sondern es schwappt schon in dieses Leben hinein. Auch heute schon möchte Jesus unser Leben bereichern. Er wirkt auch schon in unserem Alltag. Gottes Reich hat schon begonnen. Und deshalb ragen immer wieder Zeichen und Wunder in diese Welt hinein. Das Dritte, der Staat. Wer war alles so am Staat? Zunächst die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Wir würden sagen, die Profis, die sich doch eigentlich auskennen müssten. Keiner kannte die Schrift so gut wie sie. Das Zeichen des Jona, Davids Hoffnung aus Psalm 16, wie Gott sich vorstellt als ein Gott der Lebendigen, der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, drei bezeugte Auferweckungen im Alten Testament. Und jetzt passieren drei Auferweckungen durch Jesus. Hätte es da nicht in ihren Ohren klingeln müssen? Weit gefehlt. Für sie ist Jesus nicht der Gesalbte, der verheißene Retter. Seine Zeichen und Wunder können sie nicht richtig einordnen. Sie sind blind. Sie wollen Gottes Handeln nicht anerkennen. Sie verrennen sich. Sie bauen ihr eigenes religiöses Gebilde. Sie haben sich das selbst etwas zurechtgebastelt. Ich glaube, da sollten auch wir hellhörig werden, wenn wir unsere eigenen biblischen Wahrheiten zusammenbauen. Auch die Jünger am Staat reagieren ganz unterschiedlich. Interessanterweise haben sie alle Zweifel. Das Zeugnis der Frauen, dass das Grab leer ist, glauben sie nicht. Den Worten, das hat Jesus mehrfach gesagt, dass er nach 3 Tagen wieder auferstehen wird, vertrauen sie nicht. Es bedarf noch weiterer Zeichen und Wunder. Ich finde es so wunderbar und einzigartig, wie Jesus vorgeht, wie er ihnen begegnet. Petrus und Johannes rennen zum Grab. Sie sehen eine leere Höhle, Schweißtücher, Leintücher, getrennt voneinander, sorgfältig zusammengefaltet. Leichenraub scheidet damit aus. Entweder hätte man den Leichnam mitsamt den Tüchern mitgenommen oder wenn man es schon abwickelt, dann war Eile geboten. Dann ist das so zusammengeknollt in der Ecke. Hier nicht, sorgfältig aufeinander gefaltet. Abgesehen davon wäre es unlogisch, dass sie einen Leichnam klauen. Sie hätten sich verunreinigt. Der Umgang mit einem Toten macht einen Juden unrein. Für den einen Jünger reicht ein Blick in die Höhle, der andere geht hinein. Entscheidend ist das Ergebnis in Vers 8, wo es von Johannes heißt, er sah und glaubte. Was glaubte er denn? Er glaubte, dass das Grab leer war. Verstanden hat er die Auferstehung damit immer noch nicht. Da bedurfte es noch weiterer Zeichen und Begegnungen. Jemand Drittes, der am Start war, war Maria Magdalena. Schon ganz früh am Morgen war sie da. Sie ist verwirrt. Sie kann es nicht glauben, was da passiert ist. Sie berichtet den Jüngern von einem leeren Grab. Sie kann es selbst nicht einordnen. Sie geht davon aus, dass ein Leichnam weggenommen wurde. Auch die anderen Frauen, Matthäus wird von 2 Marien und einer Salome berichtet, sie gehen von einem Leichnam aus. Sie haben Salben im Gepäck. Was macht man mit den Salben? Man balsamiert einen Toten ein. Maria Magdalena bleibt draußen stehen und weint, Vers 11. Mal ganz ehrlich, reagiert so jemand, der gerade die Auferstehungshoffnung geschnallt hat? Ich glaube nicht. Es bedarf noch weiterer Zeichen und Wunder. Daraufhin eine Begegnung mit zwei Engeln bei der Grabhöhle. Matthäus berichtet von einem Erdbeben. Der Stein wird weggewälzt. Wieder ein Zeichen und Wunder. Matthäus beschreibt das Gespräch zwischen dem Engel und Maria. Jesus ist nicht hier. Was suchst du den Gekreuzigten bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es gesagt hat. Nach dem Bericht des Johannes ist aber damit nicht genug. Noch ein weiteres Zeichen. Maria Magdalena darf dem Auferstandenen begegnen. Was denkt sie? Sie glaubt, es ist der Gärtner, der den Leichnam weggenommen hat. Sie fragt, ob er weiß, wo sie ihn denn hingelegt haben. Immer noch klingelt es nicht bei Maria Magdalena in den Ohren. Erst Jesu unverkennbare Stimme, mit der er sagt, Maria, das gibt ihr die letzte Gewissheit. Jesus lebt. Erinnert ihr euch noch, warum es Zeichen und Wunder gibt? Damit man glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und damit man das Leben hat, ewiges Leben. Und das bekennt Maria Magdalena nun. Sie sagt, Rabuni, mein Meister. Im Bericht des Matthäus umklammert sie Jesu Füße. Jesus wehrt ab, sie soll den Moment nicht festhalten, es geht ja noch weiter. Himmelfahrt, Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir tun gut daran, Jesus als Ganzes zu sehen und nicht nur einen Teilbereich wie die Maria Magdalena. Die Reihe der Zweifler geht noch weiter. Nehmen wir mal die Jünger. Auch hier passieren wieder weitere Zeichen und Wunder. Jesus begegnet der Schar der Jünger. Und trotz des Berichtes der Frauen, die Höhle ist leer, oder auch der Erfahrung von Petrus und Johannes, sie haben es auch gesehen, dass sie bei einem leeren Grab waren, hat es immer noch nicht Klick gemacht. Die Nachfolger Jesu gleichen einem verscheuchten Haufen. Sie haben sich verbarrikadiert, eingeschlossen, Angst vor den Römern, vor den frommen Juden und sind verwirrt. Das macht doch irgendwie alles keinen Sinn. Noch einmal Zeichen und Wunder. Jesus erscheint in einem verschlossenen Raum, für den Auferstandenen kein Hindernis. Thomas war jetzt dummerweise leider nicht dabei und deshalb konnte er nicht glauben. Was macht Jesus? Teil 2. Jesus zeigt beim zweiten Mal nach einer Woche seine Wundmale. Er erlaubt Thomas, dass er sie berühren darf. Wieder Zeichen und Wunder. Und Thomas bekennt, mein Herr und mein Gott. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Lukas setzt dem in seinem Bericht noch einen obendrauf. In seiner Geschichte im Lukas-Evangelium erwähnt er, dass der auferstandene Christus ein Fisch ist. Zeichen und Wunder. Bei den Emmaus-Jüngern geht der auferstandene Jesus eine Weile mit. Er hört zu, was sie so bewegt. Er erklärt ihnen die Schrift und den Sinn seines Sterbens. Er sagt, musste Jesus nicht solches leiden? Sein Tod war kein Justizirrtum, Plan Gottes zur Versöhnung. Seine Auferstehung, krönender Höhepunkt seiner Mission. Aber selbst diese Nachhilfe reicht immer noch nicht aus. Noch ein Zeichen und Wunder. Die Emmaus-Jünger laden ihn ein, Tischgemeinschaft. Und dann kommt diese typische Handbewegung, die Art und Weise, wie Jesus das Brot bricht. Und dann wird es ihnen klar. Sie sagen, brannte nicht unser Herz? Wollten sie nicht unbedingt Jesus treffen und ihm glauben? Und dieses Aha-Erlebnis setzt sie jetzt in Bewegung. Sie erzählen den anderen Jüngern von der Auferstehung. Ich finde das ein gutes Beispiel für Glauben. Sich von Gott in Bewegung setzen lassen und ihn als Sohn Gottes anerkennen. Paulus hat eine andere Begegnung mit Jesus. Ich sagte es schon, kurz vor Damaskus. Er war blind, hat sich verrannt in sein eigenes religiöses Gebilde. Und Jesus stellt sich ihm in den Weg. Und jetzt wird er tatsächlich blind. 3 Tage lang. Aber dann wird aus diesem Verfolger Paulus ein Nachfolger. der mit riesigem Engagement und großem Eifer Jesus bekannt macht, den Auferstandenen. Welche Zeichen und Wunder hast du schon erlebt? Vielleicht eine Bewahrung, eine Heilung? Ich sehe gerade zum Horst hin, das war erstaunlich damals, wie schnell das bei dir ging, dass du vom Dach gefallen warst. Oder es ist jetzt, ich glaube, gut eine Woche her, da erzählte jemand, er war auf oder sie war auf der Suche nach einem Wort, was irgendwo in Bewegung setzt, was nochmal Gewissheit gibt. Und dieses Wort kam im Gottesdienst immer wieder. Ich habe es auch mal erlebt oder mehrfach erlebt. Einmal war es ein Zeichen am Himmel. Wenn wir von der Bibelschule aus missionarische Einsätze hatten, die gehen echt an die Substanz. Und es ist wie so ein Überraschungsei. Man weiß nicht, was einen erwartet. Und es ist schon sehr, sehr herausfordernd. Gott hatte das gut vorbereitet. Ich hatte ihm gebeten, dass er mir Kraft dafür gibt, dass er mir vielleicht auch ja, beisteht oder dass ich merke, dass er mitgeht. Und ich fuhr nach Neuwied. Es war strahlend heller Sonnenschein. Kein einziges Tröpfchen, wirklich, kein einziges Tröpfchen am Himmel. Was erscheint am Himmel? Ein dicker, fetter Regenbogen. Und Gott war dabei und hat Kraft geschenkt und Segen. Ich möchte euch bitten, dass ihr Ausschau haltet nach Zeichen und Wundern Gottes, wo er in euer Leben hineinspricht. Und ich habe noch eine zentrale, abschließende Frage. Glaubst du schon? Hast du schon ewiges Leben? Ich möchte euch einladen, euer Leben bei Jesus festzumachen. Und dazu habe ich ein Bild von Schlössern mitgebracht. Ihr kennt diese Schlösser vielleicht an Brücken, an Geländern, wo sich im Prinzip zwei festmachen, die aneinander hängen, die sich binden wollen. Und nichts anderes ist Glauben, sich an Jesus festzumachen, zu sagen, ich lass dich nicht mehr los, ich bleib an dir dran. Und dazu möchte ich einladen, sich bei Jesus festzumachen, zu glauben und ewiges Leben zu haben. Wer das macht, da wird eine Party im Himmel sein, ein großes Fest. Und Gottes Gemeinde ist um ein wertvolles Mitglied reicher geworden. Egal ob mit oder ohne Zeichen und Wunder. Dazu möchte ich ermutigen. Amen.